Ja, den Predigtext für den heutigen Sonntag finden wir im 2. Buch Mose, Kapitel 32. Das ist der Bericht über das goldene Kalb. Wir lesen den 2. Buch 32 ab 1. Da aber das Volk sah, dass Mose verzog, von den Bergen zu kommen, sammelte es sich wieder gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf und mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was dem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißet ab die goldenen Ohrringe an euren Ohren, eurer Weiber, eurer Söhne und eurer Töchter und bringet sie zu mir. Da riss alles Volk seine goldenen Ohrringe von ihren Ohren und brachten sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und entwarf mit einem Griffel und machte ein goldenes Kalb. Und sie sprachen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Da das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen des Morgens früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer. Danach setzte sich das Volk zu essen und zu trinken und standen auf zu spielen. Der Herr sprach aber zu Mose: Gehe, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat's verderbt. Sie sind schnell von dem Wege getreten, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie ergrimme und sie vertilge, so will ich dich zu einem großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn ergrimmen über dein Volk, das du mit so großer Kraft und starker Hand hast aus Ägypten geführt? Warum sollen die Ägypter sagen und sprechen: Er hat sie zu ihrem Unglück ausgeführt, dass er sie erwürge im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich von dem Grimm deines Zorns und lass dich Geräuel des Übels über dein Volk. Gedenke an deine Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und alles Land, das ich verheißen habe, will ich euren Samen geben, und sie sollen es besitzen ewiglich. Also gereute dem Herrn das Übel, das er drohte, seinem Volk zu tun. Bis hierher.
Einen schönen guten Tag. Ich freue mich darüber, dass ich wieder mal bei euch bin und wir Gemeinschaft unter dem Wort Gottes und auch miteinander als Geschwister haben. Ich weiß nicht, wer von euch von morgen im Gottesdienst war, der wird einen Teil dieses Textes schon gehört haben. Ich habe mich inspirieren lassen, gewisserweise, von dem vorgeschlagenen Predigtext, weil mir beim Nachdenken darüber auch nochmal neu deutlich geworden ist, was für einer zentralen Stelle wir hier stehen. Das ist ja immer recht leicht dabei, alttestamentliche Texte dem Volk Israel in die Schuhe zu schieben und zu sagen: Gut, dann nimm es mal so her, das ist historisches Geschehen, na und? Ich glaube nicht, dass wir es uns so einfach machen können. Ich weiß jetzt nicht, wie euch das geht, aber meistens, wenn ich Geschichten aus der Wüstenwanderung lese, fühle ich mich irgendwie erwischt. Wenn Gott mir da in seinem Wort etwas vor die Nase hält, was ich in seiner Struktur aus meinem eigenen Leben ziemlich gut kenne. Ich glaube, das hier ist einer dieser Texte. Wir erfahren etwas über zwei Herzen, beziehungsweise mehrere, aber in zwei Richtungen. Der erste Teil des Textes, die Verse 1 bis 6, reißt mir die Alugardine und den Samtvorhang und das Verdunkelungsrollo von meinem Herzen und wirft Gottes Licht da hinein. Und der zweite Teil des Textes, Verse 7 bis 14, stellt mir das Herz Gottes vor Augen, lässt mich sehen, wie sein Herz schlägt, was in seinem Herzen beschlossen und für mich vorgesehen ist. Fleischlich liegt uns und mir persönlich, glaube ich, sehr nahe, den ersten Teil dieses Textes irgendwie abzuschieben. Zu sagen, naja, wenn man sich mit seinen Fragen, die man so hat, an Oberkirchenrat Aaron wendet, dann ist es ja auch keine Überraschung, dass man so eine Antwort kriegt. Oder, ja, das sind die von der Emerging Church. Lass uns, oder mach uns Götter, die vor uns herziehen. Da haben wir die Schuldigen wieder gefunden und uns elegant darum umgedrückt, dass diese Dinge aus deinem und meinem Herzen kommen. Und dass, wenn wir mal ganz ehrlich sind und wenn ich in einer Situation stehe, wo der, der mich bisher geführt hat, ein bisschen länger auf sich warten lässt, als ich das gerne hätte, dann bin ich da mittendrin. Ich fange die eigenen Methoden an und die eigenen Methoden richten sich auch immer nach den eigenen Maßstäben. Wonach sollen sie sich auch sonst richten? Hier passiert ein ganz zentrales, ganz wesentliches Offenbarwerden dessen, was im Herzen des Volkes, das Gott sich geheiligt hat, los ist. Ich schicke den ganzen Mal vorweg. Gott hat es sich trotzdem geheiligt. Gott sagt es an verschiedenen Stellen im Alten Testament: Israel, ich habe dich nicht zu meinem Volk gemacht, weil du es wert gewesen wärst. Das ist ja auch eine symptomatische Aussage. Jens, ich habe dich nicht zu meinem Kind gemacht, weil du es wert gewesen wärst. Vielmehr habe ich dich zu meinem Kind gemacht, weil ich gesehen habe, dass du es nötig hast, dass ich dein Vater werde. Israel hat gesagt, vielmehr habe ich dich mir als Volk geheiligt, weil du das Kleinste und Bedeutendste unter deinen Völkern ist. Das, was nichts in die Waagschale zu schmeißen hat, mit dem es nur mir angehen könnte, das, an dem ich mich verherrlichen kann. Das war Gottes Plan mit der Heiligung dieses Volkes, sich, seine Herrschaft, seine Allmacht und seinen Vaternamen zu verherrlichen. Das Volk hatte nicht lange vorher ja eine Begegnung mit der Stimme Gottes, wo sie alle gehört haben. Das hat hinterher aufgehört. Diese Begegnung mit der Stimme Gottes führte dazu, dass sie sich alle in ihren Zelten verkrochen haben und irgendwann guckte dann mal so einer hinter dem Zeltvorhang raus und sagte: Mose, kann ich mal kurz sprechen? Sei doch mal bitte so lieb und rede gut das mit Gott. Du sagst uns dann weiter, was er uns zu sagen hat. Und alles das, was er dir sagt, was wir tun sollen, das werden wir tun. Das war das Volk, das hier wenige Zeit danach justament das Gegenteil davon tut. Solche Versprechungen sind ja schnell gemacht, aber wenn es mal darauf ankommt, die Treue des eigenen Herzens auch wirklich durchzuhalten, ist es damit vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt so weit hier. Hier geschieht im Handeln des Volkes etwas sehr Durchgreifendes, sehr katastrophal Durchgreifendes. Von den Berichten her ist es ja eigentlich so, dass Mose die Tafeln der 10 Gebote zerschmeißt, dass wir wiederkommen. Kapitel 33 ist das da. Vom Geistlichen her ist das so, dass das Volk hier quasi im Handumdrehen die komplette erste Tafel der 10 Gebote zu Staub zertritt. Auf, mach du uns Götter, die vor uns herziehen. Ein bisschen später ist es dann, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Da haben wir es mit dem ersten Gebot zu tun. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses Volk macht etwas, was in seiner Natur so vorgesehen ist. Es beschreibt eigene Wege und raubt Gott als erstes Mal das Attribut seines Heilshandelns. Das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, müsste man jetzt sagen, nee, ist er nicht. Es schafft sich einen Gott, den es selbst gestaltet, über dessen Eigenschaften es auch selbst bestimmt. Es schafft sich einen Gott, für den es eine Schablone nimmt aus der heidnischen Umgebung, aus der es kommt, aus der Gott sich eigentlich ausgelöst hat. Es handelt sich hier wahrscheinlich nicht um so ein niedliches kleines Kälbchen, sondern um ein Stierbild. Der Stier in den orientalischen Religionen das Gottessymbol für den Gott der Fruchtbarkeit und auch für den Gott der Kraft. Ich kann das vielleicht bei spanischen Stierkämpfen noch ein bisschen nachvollziehen, wenn so ein 500 Kilo Kraftpaket auf den Torero loskommt. Diese Kraft, auch diese Durchsetzungskraft, auch diese Kraft, anderes niederzuwalzen und eben auch diese Kraft, die bei germanischen Göttern auch verehrt wurde oder in Fruchtbarkeitskulten, die es schafft, aus dem Winter einen neuen Frühling hervorzubringen oder eine neue Ernte, wird mit diesem Stier symbolisiert. Den haben sie übernommen, das ist etwas, das sie kannten aus der Zeit, als sie noch unter den Heiden in Ägypten wohnten. Sie wussten aus Ägypten, wie man sowas macht, auch wie man einen solchen Stier Feste feiert. Sie haben sich einen Gott geschaffen nach ihrem Bild und nach dem, was sie kontrollieren konnten. Ludwig Feuerbach sagte im 19. Jahrhundert, oder er machte den Kirchen den Vorwurf, ihr nehmt Eigenschaften, die ihr als Menschen selber gerne hättet und werft die an den Himmel. Und das nennt ihr dann Gott. Ihr macht euch einen Gott nach eurem eigenen Bild. Vielleicht hatte Feuerbach mit seiner Kritik an der religiösen Praxis sogar recht. Wenn das Bild, das von Gott vertreten wird, mit dem lebendigen Gott, wie er ist, nichts zu tun hat. Hier raubt das Volk Gott sein Heilshandeln und es raubt ihm seine Einzigartigkeit. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten erlöst. Es macht sich ein Gott nach seinem eigenen Gutdünken. Das ist eine der Stellen, wo ich denke, wir sind gut beraten, das von unseren eigenen Herzen nicht allzu weit wegzuweisen. Es ist vielleicht nicht täglich der Fall und man muss jetzt auch nicht dauernd danach forschen, ob man da Gefahr läuft. Das ist in unserem Fleisch so drin. Das ist fleischliches Denken und aus diesem fleischlichen Denken kommt fleischliches Handeln. Ein zweites, das zweite Gebot der zehn Gebote, das zweite auf der ersten Tafel, die sich ja mit der Heiligkeit Gottes beschäftigt. Du sollst dir kein Bildnis machen. Weder von dem, was auf Erden ist, noch was im Himmel ist, noch was unter der Erde ist, bete sie nicht an. Und diejenigen nicht. Denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Was haben sie gemacht? Haben sich ein Bild geschaffen, von dem sie sagen, das ist dein Gott. Von diesem Bild sagen sie, der hat Heil an dir geschaffen. Er hat dich aus Ägypten geführt. Mit diesem Vorgehen hat Gott im Alten Bund immer wieder mal zu tun und am besten bringt es, glaube ich, der etwas ironisch veranlagte Prophet Jesaja zum Ausdruck, wenn er sagt, Leute, jetzt denkt doch mal selber nach. Ihr geht in den Wald und macht einen Baum um. Dann haut ihr den Baum in drei Teile und aus dem ersten Teil baut ihr euch einen Küchenschrank und aus dem zweiten Teil macht ihr Brennholz und aus dem dritten schnitzt ihr euch einen Götzen. Diesen Götzen schnitzt ihr Ohren, obwohl er euch gar nicht hören kann. Dem schnitzt ihr Augen, obwohl er euch gar nicht sehen kann. Dem schnitzt ihr Mund, obwohl er mit euch gar nicht spricht. Und dem schnitzt ihr Hände, obwohl er für euch kein Finger rühren wird. Dem schnitzt ihr Füße, obwohl er gar nicht fähig ist, zu euch zu laufen, wenn er ihn braucht. Was wollt ihr denn mit dem? Ihr werdet Gott Eigenschaften weggenommen, die zutiefst zu ihm, zu seinem Wesen und zu seinem Herzen gehören, die er auch für sich reklamiert. Der das Ohr geschaffen hat, sollte er dich nicht hören. Meine Augen streifen durch alle Lande und sehen auf die Menschenkinder. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Gottes Arm ist nicht zu kurz, euch zu helfen. Oder wie David es an ganz vielen Stellen ausruft in den Psalmen, eile, Herr, mir zu helfen, denn mir ist Not. Ein Gott, der sich nicht bewegen kann und ein Gott, der mein Gebet nicht hört, wird sich auch nicht beeilen, mir zu Hilfe zu kommen. Genau dazu hat Gott sich aber Israel erlöst, um zu zeigen, wie er wirklich ist, wie sein Herz schlägt. Zu zeigen, dass es wahr ist, wenn er sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so will ich mich über euch erbarmen. Das war das, was sie von Gott hätten erwarten sollen. Was sie von ihrem komischen Stierbild gar nicht erwarten können. Martin Luther greift das gewissermaßen ein bisschen auf in seiner Auslegung des Glaubensbekenntnisses und sagt, wirklichen Atheismus gibt es gar nicht. Auch wenn du behauptest, du wärst einer. An irgendetwas hängst du dein Herz und damit machst du das zu deinem Gott. Damit glaubst du A, dem, der wirklich dein Gott sein will, die Ehre und beraubst dich B, dessen, der wirklich dein Gott sein will. Dieses, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott, das ist wieder so ein Punkt, wo ich denke, das kann ich nicht allzu weit von mir wegschieben. Bei den Schwaben heißt dann zum Beispiel das Auto mein heiliges Lächeln. Die haben dann einen ganz bestimmten Leitstern, der ihnen vorausgeht, der ist auf der Kühlerung. woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Manches Mal muss Gott dann die Bilder, die man von ihm entwirft und die man vielleicht manches Mal mehr anbetet als ihn selber, enttäuschen. Das heißt nicht, dass er enttäuscht, sondern das heißt, dass er einem die Täuschung wegweist. Dieses Täuschungen wegreißen ist mit als Heilshandeln Gottes zu verstehen, weil es ja dann immer darum geht, ihn sehen zu können. Nicht mehr die Masken, die man ihm aufsetzt, sondern ihn wirklich, sein Angesicht, das, was er uns in seinem Wort zeigt, das, wie er uns in Jesus Christus begegnet, wirklich sehen, erfassen und begreifen zu können. Manches Mal muss Gott diese Täuschung wegnehmen, an die wir uns auch geklammert haben, und das fühlt sich dann ein bisschen an wie ein freier Fall. Aber aus dem Herzen Gottes kommt, darfst du sicher sein, dass dieser Fall nicht unbegrenzt ist, weil seine Vaterhand und seine für dich angenagelte Heilandshand schon unter dir warten, damit du da hineinfällst. Er kann dich aber nicht bei falschen Bildern stehen lassen, weil er ja will, dass du in Wahrheit von ganzem Herzen und ganz wirklich zu ihm kommst. Ein drittes Gebot, das gebrochen wird: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Jetzt sagen die zu dem Kalb: Das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Bei irgendeinem Ausleger habe ich gelesen, wer sich den Fruchtbarkeitsstier zum Gott wählt, sollte nicht überrascht sein, dass ein Rindvieh hinterherläuft. Hier passiert etwas ganz Komisches mit dem Gottesnamen, weil der Name des heiligen Gottes einem ganz komischen Viech begeben wird, das ihn nicht verdient hat. Dieser Missbrauch des Namens Gottes ist ihm auch nicht egal, denn er hat dem Volk seinen Namen gegeben, damit es ihn gebraucht. Merkwürdigerweise ist das in Israel dann hinterher nicht mehr vorgekommen, sondern man hat versucht, den Gottesnamen zu umgehen. Das hat Gott aber so nie vorgesehen gehabt. Er hat Mose gesagt: Sag den Israeliten, ich heiße, ich bin, ich bin. Jetzt ist die hebräische Grammatik nicht ganz so eindeutig, wie wir Deutschen uns das wünschen würden. Das heißt nämlich auch: Ich werde sein, wer ich sein werde. Oder: Du wirst mich morgen als denselben erleben, als der ich dir heute begegne. Du wirst mich in der Zukunft nicht dabei erwischen, dass ich etwas nicht erfüllen würde, was ich dir heute verheiße. Dieselbe Kernbedeutung, wie Hebräer 13 es von Jesus sagt, wenn der Apostel da schreibt: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das ist der Name, mit dem Gott sich offenbart. Der Name, an den Israel sich wenden soll, der Name Gottes. Herr, du hast gesagt, du bist, wer du bist. Ich wende mich an deine Heiligkeit, mit der du mich nicht belügen kannst. Deine Heiligkeit, mit der du deine Treue nicht zu etwas Willkürlichem machst. Deine Heiligkeit, in der für mich und mein Leben nicht vorgesehen ist, dass ich es bei dir mit leeren Schätzen zu tun hätte, sondern vorgesehen ist, dass du alles, was du mir sagst, tust. Es wird ein solcher Götze niemals machen, damit wäre ein Götze auch überfordert. Aber Was ist das im Herzen des Volkes Israel, dass sie so schnell dahin bringen, den Namen ihres Gottes zu missbrauchen? Das vierte Gebot, das gebrochen wird: Gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst. Hier passiert Folgendes: Oberkirchenrat Aaron sieht, oh, die haben ja das Kalb angenommen als Gott. Dann drehen wir jetzt mal unseren Gottesdienst auf dieses Kalb. Liebes Volk, du hast gerade erkannt, das ist der Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Dann feier den doch morgen mal ein Fest. Es kam gewissermaßen, wie es kommen musste, nachdem sie die Gestaltung ihres Gottes in die Hand genommen hatten, nehmen sie auch die Verehrung ihres Gottes in die Hand und fragen nichts mehr danach, wie das eigentlich mal vorgesehen war. Essen und Trinken ist wahrscheinlich die salonfähige Version von dem, was sie wirklich gemacht haben. Fressen und Saufen macht sich vielleicht im Bibeltext nicht so gut, aber das wird es gewesen sein. Und das Spielen, die 84er Luther, die ich habe, sagt, um ihre Lust zu treiben. Wahrscheinlich ging es darum, diesem Fruchtbarkeitsgott, den sie sich jetzt erwähnt haben, entsprechende Opfer in Anführungsstrichen darzubringen. Der Sabbat, den Gott sich geheiligt hat, hat im jüdischen Kontext einen etwas anderen, aber wie ich finde, sehr wichtigen Schwerpunkt. Im biblischen Schöpfungsbericht ist das ja der siebte Tag der Schöpfung, so sind wir auch gewohnt, das zu lesen. Aber es ist der erste Tag, an dem der Mensch da war. Diesen ersten Tag des Menschen nimmt Gott sich frei, um mit seinem Menschen Gemeinschaft zu haben. Umgekehrt auch, um dem Menschen Gemeinschaft mit sich, seinem Schöpfer, seinem Gott zu ermöglichen, Begegnung zu ermöglichen, Zusammenkommen zu ermöglichen, Hören und Reden zu ermöglichen. Das ist der Sinn des Sabbats. Das ist auch immer der Sinn des Sabbats gewesen. Das ist auch der Sinn, den Jesus meint, wenn er den Sabbat wieder vom Kopf auf die Füße stellt und sagt, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Es geht um die ureigenste Berufung des Menschen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Adam und Eva haben das vergleicht. Das ändert aber nichts daran, dass Gott sich das wünscht, dass Gottes Herz dafür schlägt und dass Gott es deswegen so ordnet, dass es diesen einen Tag wieder geben soll. Generell ist das ja das Grundkonzept der Tora. Wir müssen im Deutschen vielleicht ein bisschen mehr mal wegkommen von dem Begriff Gesetz. Gesetz meint eigentlich nicht das, was Gott mit Tora meint. Tora heißt Weisung. Wir finden es im fünften Buch Mose, wo Gott sagt, ich habe jetzt mit dir Klartext gesprochen, hier liegt er vor dir. Du findest darin den Weg, der dich zum Leben führt und den Weg, der dich zum Tod führt. Den Weg, der dich zum Segen führt und den Weg, der dich zum Fluch führt. Diese beiden Wege findest du bewiesen als Wegweiser, Hebräisch Torah. Die findest du deswegen, liebes Volk, weil ich will, dass du den Weg des Lebens und des Segens wählst, damit es dir gut geht. Anders ausgedrückt, das ist der Weg, den gehe. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass es dir wohl ergehe. Es ist die Weisung zum Lebensweg. In der Dogmatik gibt es für den Umgang mit der Tora oder für die Einordnung der Tora drei Schlagworte, die man sich ganz gut merken kann. Spiegel, Riegel und Regel. Spiegel bedeutet, Gott hält dir seine Tora, seine Lebenswegweisung vor die Nase und sagt dir damit, lieber Mensch, wenn du so wärst von Herzen aus, wie du vor mir sein müsstest, dann müsste ich dir meine Tora gar nicht vor die Nase halten, du würdest sie aus deinem eigenen Herzen heraus tun. Dass du genau das nicht tust, dass ich dir meine Tora erst geben muss, zeigt dir, wie du bist, wie dein Herz aussieht. Zeigt dir, dass du Sünder bist. Spiegel. Jetzt sind wir an der Stelle eigentlich dann bei Römer 6 angekommen. Der Sünde soll ist der Tod. Gott sagt dazu, weil das so ist, ordne ich jetzt auch in meinem Tora, die ich dir gebe, zwei Dinge. Das erste ist, du darfst wissen, es kommt der, der dich vor mir so macht, wie du vor mir sein musst. Es kommt der, der ein für alle Mal deine Sünde wegträgt, das, was dir den Tod bringt, auf sich nimmt und in Ewigkeit beseitigt. Zweitens, bis das der kommt, darfst du, weil ich nicht will, dass du stirbst in deiner Sünde, Tiere an deiner Stelle bringen. Ganz besonders zu feiern ist das in 3. Mose 16, wo Karfreitagsgeschehen vorweggenommen wird, wo zwei Böcke für die Sünde des Volkes herhalten müssen. Der eine kriegt sie aufgelegt und wird in die Wüste geschickt. Der andere wird für die Sünde des Volkes geschlachtet und sein Blut wird an den Altar gebracht und zur Bundeslade. Das soll so lange geschehen, bis Gott sein endgültiges Heil, das in diesem Opfer schon einen Schatten findet, geschaffen und geschenkt hat. So ist schon vom ersten Gebrauch des Gesetzes her zu sehen, was Paulus sagt, Christus ist das Ziel des Gesetzes. Christus ist auch die Vollendung des Gesetzes. Das Gesetz geht auf Christus hin. Wer dir nicht mehr diesen Spiegel vorhält, sondern weil er an dir Heilshandeln vollbringt, indem er dich neu schafft, indem er dich wiedergibt. Den er in dir das Werk seines Heiligen Geistes tut, nachdem er dir durch sein Opfer, durch seine Stellvertretung Gerechtigkeit geschenkt hat, mit der du vor Gott stehen darfst. Der zweite Gebrauch des Gesetzes wäre der Riegel. Der Mensch soll erkennen, so ist mein Herz gestrickt und soll dadurch zu der Frage kommen, ja, aber wie kann es denn jetzt sein, dass dieses Herz sich nicht austobt, so wie es ist? Wie werden denn andere vor mir bewahrt, wenn ich Sünder bin? Ich glaube, das ist eine Frage, die keinen von uns jemals beschäftigt. Die Gott in seiner Tora sehr wohl beschäftigt. Und darauf gibt er die Antwort. Geh diesen Lebensweg, diesen Segensweg, den ich dir vorlege, darauf wirst du dann auch die Weisung finden, die dich daran hindern, die Sünde, die in deinem Herzen tobt, auch nach außen hinaus zu toben. Riegel. Man schiebt im Sündenleben einen Riegel vor. Als drittes wird das Volk, oder auch wir, wenn wir es lesen, mit unserer eigenen Ohnmacht konfrontiert. Wenn es stimmt, dass unser Herz so ist, wie können wir dann leben? Gott sagt, ich lege dir den Weg des Lebens und des Segens vor. Geh den, dann wirst du Leben haben. Regel. Es ist etwas, dass das Volk völlig zerbricht, zusammen mit der ersten Tafel der 10 Gebote. Ich wollte damit darauf hinweisen, dass hier, glaube ich, grundsätzlich Geschehen menschlichen Herzens offenbart wird. Nicht nur Geschehen des Volkes Israel, sondern das Geschehen, das passiert, wenn man sich von Gott wegwendet, obwohl er ruft, dass man sich zu ihm wenden sollte. Es kam, wie es kommen musste. Der zweite Teil unseres Textes fängt damit an, Gott beobachtet dieses Treiben. Und Gott sagt dazu hier, Mose, guck mal, das Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat nichts Besseres zu tun, als ruckzuck wieder von mir wegzulaufen. Bei Jesaja heißt es dann, so schnell ist im Frühjahr noch nicht der Schnee in Galiläa geschmolzen, wie mein Volk sich auf die Socken macht, um von mir wegzulaufen. Das Volk macht ja auch sehr bemerkenswertes, als Aaron es ruft, was die hier opfern, was die für Reichtümer bringen, um sich ein goldenes Kalb machen zu lassen. Das ist schon unwahrscheinlich. Bemerkenswerterweise ist es für die auch kein Problem, bei einem selbstgeschaffenen Gottesdienst in aller Herbergsfrühe aufzustehen, um den treiben zu können. Während es, wenn der lebendige Gott ruft, auf einmal ganz furchtbar wichtige Sachen zu tun gibt und man da nicht so richtig hin kann, weil man ja keine Zeit dafür hat. Das beobachtet Gott. Diese Beobachtung löst aus, dass er selbst von seinem eigenen Heilshandeln so spricht, als wäre das Handeln Moses gewesen. Das Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat Mose gar nicht, hat Gott selber gemacht. Die Sünde des Volkes bringt Gottes Heiligkeit dazu, sagen zu müssen, also zu Mose sagen zu müssen, das Volk, das du geführt hast. Gott kann mit der Sünde dieses Volkes keine Gemeinschaft mehr haben. Der Prophet Hosea greift diese Grundstruktur sehr stark wieder auf, indem er seine Söhne mit Namen belegen muss, wie zum Beispiel Lo-Ami, nicht mein Volk, Lo-Ruchama, keine Barmherzigkeit. Mit diesem nicht mein Volk setzt aber der lebendige Gott seinen eigenen Namen. Er hat nämlich diesem Volk verheißen, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das heißt, entweder er geht vor, wie es Mose hier vorschlägt, macht das Volk platt und macht mit Mose ein neues Volk, oder er macht das, was von beim Propheten Hosea prophezeit und gehandelt findet. Gott räumt die Schuld, die sein Volk von ihm trennt, die ihn zwingt, sein Volk mit dem Namen zu belegen, nicht mein Volk, und die ihn dadurch zwingt, von sich selbst reden zu müssen als nicht ihr Gott. Er bringt alles das weg und wirft es dahin, wo es mehr am tiefsten ist. Hier finden wir diesen Mose vor Gott stehend. Und ich finde das ganz erstaunlich, dass Gottes Wort so von Mose redet, als hätte er Gott am Zorn gehindert. Als hätte Mose wirklich die Möglichkeit gehabt, Gott zu hindern. Gott sagt hier, jetzt geh weg. Ich will jetzt meinen Zorn über dieses Volk kommen lassen. Mose sagt, Nee, ich gehe jetzt hier nicht weg. Wenn wir bedenken, dass Gott es nicht nötig hätte, Mose darum zu bitten, ihm aus dem Weg zu gehen, lässt sich daraus vielleicht der Rückschluss ziehen, dass in Gottes Herzen doch etwas anderes vorgesehen war, als den Zorn auszutoben, den das Volk ausgelöst hat. Dass in Gottes Herzen vielleicht doch vorgesehen war, dass vor ihm einer steht, der ihm in den Arm fällt, der seinen Zorn aufhält, der vielleicht dazu in der Lage ist, den Arm Gottes vom zornigen Handeln wegzubewegen hin zum barmherzigen Handeln. Spätestens an dieser Stelle ist Mose die prophetische Figur auf Jesus Christus hin. So fällt Mose Gottes zornigen Handeln in den Arm, weil er sich dessen gewiss sein durfte, was Gott dann später dem Propheten Hesekiel sagt. Lieber Hesekiel, wenn du nur mal in mein Herz gucken könntest, dann wüsstest du, dass ich den Tod des Sünders nicht will. Dann wüsstest du, was ich wirklich will, nämlich, dass der Sünder Buße tut und am Leben bleibt. Hier ist es Mose, der Gott bei der Ehre seines Namens zu packen bricht. Herr, was sollen denn die Ägypter von dir sagen, wenn du das Volk jetzt vernichtest? Die werden dann sagen, ach guck mal da, hier, so ein Gott haben die. Holt sie bei uns raus, damit es in der Wüste umbringen kann. Na, da hatten sie ja echt was gewonnen. Sollen die Leute das von dir, Herr, wirklich sagen? Möchtest du, dass dein heiliger Name damit verbunden wird? Ist ein bisschen trickreich, was der Mose hier macht. Aber er beruft sich auf die Heiligkeit Gottes und auf die Heiligkeit seines Namens, mit der er Haftung für das Volk Israel übernommen hat, als er es zu seinem Volk geheiligt hat. Dieser heilige Name Gottes war es auch, oder war auch das Einzige, was Gott finden konnte, um Abraham dabei die Zuverlässigkeit der Verheißung zuzuschwören. In Hebräer 6 haben wir das. Der Apostel beschreibt, Gott hat schlicht und ergreifend keinen höheren gefunden als sich selber, als er Abraham bei seinem eigenen heiligen Namen beschworen hat, ihm alle Verheißungen wahrzumachen. So übernimmt Gott, indem er sich darauf selber verpflichtet, Achtung für sein Handeln mit dem Volk und lässt sich auf seine Zuverlässigkeit, seine Heiligkeit und seine Treue festnageln. Und dieses Wort gebrauche ich mal ganz bewusst und sehr bildhaft darauf, dass er sich für die Wahrheit, Heiligkeit und Zuverlässigkeit seiner Verheißung letztlich mit vier Nägeln ans Buchholz hat festnageln lassen. Da ist es, wo Gott selber mit seinem heiligen Namen die Haftung für dich und mich übernimmt. Denn Jesus Christus sagt, wenn du zu mir kommst, werde ich dich nicht hinausstoßen. Wenn du zu mir kommst, dann bist du so teuer erkauft, dass nichts und niemand dich je wieder aus der Hand deines Vaters im Himmel herausreißen kann. Ich denke, in der Begegnung des Mose mit Gott wird von Gottes Herzen, wie es für mich schlägt, wie es für dich schlägt, ganz viel offenbar. Ich glaube nicht, dass wir mit der menschlichen Kategorie Reue arbeiten, können und sollten, wenn es um Gott geht. Denn das würde ja heißen, dass Gott vorher irgendetwas Fehlerhaftes vorhatte. Aber dennoch geht nach meinem Dafürhalten aus diesem Text klar heraus, Gott wartet darauf, dass er umkehren kann vom Gerichtshandeln, das er sich vornehmen musste. Mit dieser Sehnsucht hat Gott darauf gewartet, dass Jesus Christus allen Grund für Zorn, allen Grund für Gericht wegnimmt. Wenn du und ich zu Jesus Christus gehören, hat Gott seine Freude darin, dass in deinem und meinem Leben diese Sehnsucht gestillt worden ist. Gott findet nichts mehr zum Zorn und zum Gericht, obwohl es viel zu finden gäbe. Er findet deswegen nichts mehr, weil er auf seinen Sohn Jesus Christus guckt und mich ansieht durch Jesus Christus. Durch das, was er getan hat und dadurch, dass er mein hoher Priester ist, der mich mit seinem Blut vor Gott vertritt. Dass das ein für allemal volle Gültigkeit hat. Dass mein Leben ganz und gar aus Gnade und nicht aus dem, was ich dazu beitrage, in dieses Werk Christi hineingenommen ist. Ich denke, der Böse hat eine Menge Grund, mich bei Gott zu verpetzen und zu sagen, na, guck mal, was er wieder macht. Gott hört auf dieses Gepetze deswegen nicht, weil Jesus Christus ihm antwortet, mach sein, aber aus diesem Grund bin ich ja auch für den Herrn gestorben. Das ist es, was Gott hört. Das ist es, was mein hoher Priester auf dem Thron Gottes dem Vater immer wieder sagt. Mag sein, aber für den Jens bin ich gestorben. Dadurch gehört er mir und dadurch gehört er dem lebendigen Gott. Diesen Jens habe ich meinen Heiligen Geist als erste Anzahlung auf seine Erlösung gegeben. Dieser mein Heiliger Geist macht wahr, was du, Vater, in deinem Wort gesagt hast. Ich will ihnen das Gesetz in ihre Herzen schreiben. Jesus Christus macht dich zu einem, der vor Gott stehen kann. Jesus Christus macht dich zu einem, an dem der Geist Gottes seine Wirkung, sein Handeln, sein tägliches Werk hat. Jesus Christus macht dich zu einem, der als Gottes Geheiligter sein Leben führen kann, auch da, wo es nicht viel Heiliges im Leben des Geheiligten gibt. Weil seine Gnade es ist und eben nicht mein Tun. Weil sein Herz voll Barmherzigkeit und Güte es ist, mit dem er vor dem Thron Gottes für mich steht. So wird mir an diesem Mose und an dem, was er hier tut, mein Heiland Jesus Christus neu groß vor Augen gestellt. Und ich denke auch, dass was in Gottes Herzen für mich und für jeden Sünder vorgeht, neu groß gemacht und neu ins Herz gebracht. Amen.